Ich habe die Schwierigkeit, jeder von uns kam mit Erwartungen. Ich habe eine Erwartung, ihr habt eine Erwartung und mein Wunsch ist, dass die Erwartungen erfüllt werden. Jetzt müsst ihr mir verzeihen, es hat irgendjemand gesagt, ich bin ein Israel-Kenner, bin ich leider nicht. Ich habe von Israel keine Ahnung. Und trotzdem bin ich heute hier und darf was über Israel sagen. Am Sonntag sage ich, ich bin eigentlich kein guter Christ. Und trotzdem darf ich vorne stehen und euch was aus Gottes Wort weitergeben. Und das ist für mich ein ganz arg großes Geschenk, weil ich habe zum einen eine Liebe zu dem Volk Israel und zum anderen die Liebe zu Gottes Wort. Und es ist für mich einfach ein Privileg, euch jetzt auch was weiterzugeben. Und ich wünsche mir ganz arg, dass unsere Erwartungen an den heutigen Abend erfüllt werden. Was mir ganz arg wichtig ist, Jesus sagt zu seinen Jüngern kurz bevor er im Prinzip getötet wird: In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Das sagt er zu seinen Jüngern und das sagt er auch zu uns. Und wir können zwischenzeitlich Angst haben. Der Terror, der ist wieder ziemlich nah gekommen und wir haben allen Grund, Angst zu haben. Und Jesus sagt, habt keine Angst. Und das ist für mich ein ganz arg großer Trost, dass ich wissen darf, dass mein Leben, dass unser Leben in Gottes Hand liegt. Und zum Zweiten möchte ich den Abend noch unter den Vers aus Sprüche 3 stellen. Wir haben ja eigentlich das Thema in der Bibelstunde, die Verheißung, dass Gott uns sicher führt und Gottes Verheißung, dass er uns richtig leitet. Eigentlich wollte ich das Thema miteinander kombinieren. Das wird aus zeitlichen Gründen nicht funktionieren. Aber ich hoffe, dass wir an dem, was ich sage, erkennen können, wie Gott sein Volk bis zu dem heutigen Tag führt und leitet. Sprüche 3, die Verse 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen Wege erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wir tendieren ja schnell dazu, mit unserem Halbwissen politische Geschehnisse irgendwie deuten zu können und sind schnell bei einem Urteil oder bei einer Meinung. Und Gott sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Wir haben alle die Nachrichten gesehen, wir wissen alle, was passiert ist und wir sind alle betroffen von dem Leid, was passiert ist, von den schlimmen Ereignissen letzte Nacht, das mit dem Krankenhaus im Gazastreifen, wir sind betroffen. Ich habe letzte Woche öfters an Ingeborg denken müssen. Ingeborg, die hat uns die verfolgten Christen lieb gemacht. Und wenn wir die Geschehnisse lesen, dann sind wir betroffen. Wir sind betroffen, wenn Menschen aus unserer Gemeinde sterben. Und wir sind betroffen, wenn Menschen bei einem Amok-Überfall ums Leben kommen. Und es ist erschreckend für mich, ich bin so lang betroffen, bis es nicht mehr thematisiert wird. Und mir ist es ganz arg wichtig, dass wir in Bezug auf Israel nicht betroffen sind, sondern dass mir wirklich, dass es unser Anliegen ist und dass wir Gott an sein Volk erinnern, dass Gott über sein Volk wacht, dass er über den Konflikt wacht und dass er auch zur richtigen Zeit eingreift. Zu mir sagt man oft, ja, du bist ja persönlich betroffen, du hast eine persönliche Beziehung zu Israel. Das ist richtig. Ihr wisst, dass meine Schwester dort seit 15 Jahren bei ZDK ist. Ich kenne eine Handvoll Soldaten, die aktuell gerade unten sind und kämpfen. Ich war im Januar, da hatte ich das Recht, eine ziemlich komprimierte Israel-Reise zu machen. Ich war im Westjordanland, ich war in Sderot, ihr kennt alle das Bild. Das ist nicht weit vom Zaun entfernt, den konnte man von da sehen. Und für mich ist es ein Privileg, einfach Israel zu kennen. Ich möchte es aber nicht für mich behalten, sondern ich möchte einfach auch in euch den Wunsch wecken, mehr von Israel zu erfahren. Wir hatten das letzten Dienstag bei uns im Hauskreis, da hat Christine zu mir gesagt, Benni, ich gehe so lange in die evangelische Kirche, aber ich habe keine Ahnung von Israel. Und zwei Tage später ist sie mit meinen Eltern nach Stuttgart gefahren zur Israel-Solidaritätskundgebung. Und ich sage euch das einfach, um euch Mut zu machen, wir müssen nicht irgendwo stehen bleiben und sagen, ja, wir haben halt einfach kein Wissen, sondern wir dürfen einfach uns für die Geschichte interessieren, weil das ist ein Teil aus unserer Bibel. Ich möchte nur gern zu Beginn beten. Lieber Vater, und du weißt um den Abend Bescheid, du weißt um das schwierige Thema, weil es einfach politisch so auswegslos ist. Du weißt auch, wo wir selber Korrektur brauchen, weil wir vielleicht in die falsche Richtung gehen. Hab du Dank für diesen Abend, hab du Dank auch für den Austausch, für das Thema. Und ich möchte dich bitten, dass doch wirklich ja, das, was ich sage, zu deiner Ehre sein darf, dass es nicht meine Worte sind und meine Weisheit, sondern dein Wort, dass es in unserem Herzen aufgeht und ja, dass du uns doch verändern kannst und uns auch jedem Einzelnen die Liebe zu deinem Volk ins Herz legen und dass wir doch auch in deinem Wort erkennen und staunen dürfen, was für ein großer und gnädiger Gott du bist. Amen. Ich habe mir vorgenommen, weil es mir wichtig ist, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen und nicht nur auf die Politik schauen. Ich werde ein bisschen immer ein paar Verse aus der Bibel lesen und dann einen Bezug zum modernen Israel versuchen zu erzeugen. Und ich möchte gerne mit dem Vers aus 5. Mose 6, Vers 4 beginnen. Das ist das sogenannte Schma Israel. 5. Mose 6, Vers 4. Und da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Mein Wunsch ist, dass wir Israel nicht kritisieren oder sie beschimpfen, sondern das biblische Israel ist für mich persönlich viel mehr ein Spiegel. Und Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt mich lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit all eurem Verstand. Gott macht seinem Volk deutlich, dass es eine Liebesbeziehung ist. Gott möchte, dass wir ihn lieben, weil er uns so unendlich lieb hat. Gott sagt zu seinem Volk, du sollst mich von ganzem Herzen lieben, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Einige Verse weiter, in den Versen 12 bis 15, da lesen wir, so hüte dich, dass du den Herrn ja nicht vergisst, der dich herausgeführt hast aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht andere Götter von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott, in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich nicht vom Erdboden weg vernichtet. Auch das ist ein Spiegel für mein persönliches Leben. Wir sollen keine anderen Götter neben ihm haben. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Und wie oft beschäftige ich mich in meinem Leben mit so unnützen Sachen und vergesse, mich mit Gott zu beschäftigen. In 5. Mose Kapitel 7, 6 bis 8, da heißt es, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentumsvolk gehörst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Es ist für mich nicht erklärbar, aber Gott hat sich ein Volk erwählt. Und das Volk, das hat er sich nicht erwählt, weil das besonders toll war, weil das besonders gottesfürchtig war, weil es besonders fromm war, weil es ein besonders gutes Zeugnis in der Welt hatte. Gott hat das Volk erwählt, weil er es liebt. Gott hat das Volk erwählt, weil er es liebt. Wir wissen, das fünfte Buch Mose, das ist das letzte Buch der Tora. Und Gott gibt seinem Volk in dem fünften Buch Mose nochmals die Zusammenfassung von all dem, was es seither erlebt hat. Und der größte Teil, nämlich das Kapitel 5 bis 26, beinhaltet die Wiederholung vom Gesetz vom Sinai sowie die Warnungen und die Ermahnungen. Ein großer Teil sind Gesetze und Warnungen, wo Gott seinem Volk ganz klar sagt, wenn ihr ungehorsam seid, dann wird das und das passieren. Gott sagt aber auch, wenn ihr gehorsam seid, wenn ihr mich sucht, dann werde ich mich über euch erbarmen. Die Kapitel 27 und 29, das ist der Segen und Fluch, und er wird von Josua nochmals nach der Landeinnahme wiederholt. Und das Kapitel 30 beginnt dann mit der großen Verheißung, dass Gott sein Volk wieder sammeln wird. Wir lesen in dem Kapitel 30, heute sind es sehr, sehr viele Bibelstellen. Da heißt es, 5. Mose 30, Vers 3, dann wird der Herr dein Gott dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin der Herr dein Gott dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen am Ende des Himmels wären, selbst von dort wird der Herr dein Gott dich sammeln und von dort wird er dich holen. 1948 wurde diese Verheißung erfüllt. Und es ist so interessant oder spannend für mich zu sehen, es gab mal einen Sticker, Israel ist der Zeiger auf der Uhr Gottes. Und das, was gerade in Israel passiert, das ist für mich wieder so ein Schritt, wo ich einfach sehe, das ist ein Konflikt, der war in dieser Größe, in dem Ausmaß noch nicht da. Und ich weiß, dass es nicht nur um Israel geht, sondern dass es schlussendlich um die Welt geht. Und es ist endzeitlich betrachtet, ich kann da nichts dazu sagen, weil ich mich da zu wenig auskenne, aber endzeitlich betrachtet ist es für mich auch sehr spannend, die aktuelle Entwicklung. Noch Hesekiel 37. Das hatte ich neulich mit meinen Kindern gelesen, das war im guten Start, wo ich gedacht habe, nanu, was macht denn das da? Die Verse 11 bis 14. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Das war die Situation am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Die Gräber, bildlich gesprochen, die Gräber sind aufgegangen und es kamen Knochen heraus. Wir kennen die Bilder, als das KZ Auschwitz befreit wurde, Buchenwald und all die anderen. Es waren eigentlich nur noch Knochen mit Haut dran. Und dieses Volk hat Gott 1948 beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgebracht in das verheißene Land, wo Israel seit diesem Tag an ein Zuhause hat. Und in Vers 21 und rede zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich nehme die Söhne Israels aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion die Gründung des Staates Israels. Wir haben hier die Erfüllung der Verheißung aus 5. Mose, Kapitel 30. In der Nacht vom 14. auf den 15. Mai erklärten 5 arabische Staaten, Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und der Irak, Israel den Krieg. Die israelische Armee bestand aus Widerstandskämpfern, Zionisten und Holocaust-Überlebende. Das junge Israel konnte sich erfolgreich wehren und sein Gebiet vergrößern. Die Waffenstillstandslinie von 49 bis 67 ähnelt dem heutigen Israel. Es gibt Israel, den Gazastreifen unter ägyptischer Verwaltung und das Westjordanland unter jordanischer Verwaltung. Im Sechstagekrieg wurde Israel durch die Golanhöhen noch erweitert. Ich habe hier eine Landkarte dabei. Die habe ich von Markus Brendle und von der Olga bekommen, als ich mein Zivi in Israel angetreten habe. Wir können die jetzt leider nicht in die Tischmitte legen, aber ich denke, ihr wisst, wie Israel aussieht. Im heutigen Israel leben rund 9 Millionen Einwohner, das ist ein bisschen mehr. Gemäß Wikipedia sind 74% davon Juden und rund 20% sind Araber. Es gibt eine arabische Partei in der Knesset. Und wisst ihr was? Es funktioniert. Juden und Araber können in Frieden miteinander leben. Meine Schwester, die geht zu einem Araber einkaufen. Und neulich kam sie mit einer Frau mit Kopftuch ins Gespräch und die Frau hat gesagt, sie hat Angst. Zum einen hat sie Angst, dass sie von den Raketen getroffen wird und zum anderen hat sie Angst, dass ihre Kinder von irgendwelchen Juden überfallen werden. Die Araber, die in Israel leben, auch die haben Angst. Mit rund 21 Quadratkilometern entspricht die Fläche Israels etwa der Größe von Hessen. Von Nord nach Süd misst das Land 470 Kilometer. An seiner breitesten Stelle 135 Kilometer und an der schmalsten Stelle 15 Kilometer. Im Norden grenzt Israel an den Libanon und Syrien. Norden, Libanon und Syrien. Im Osten an Jordanien, im Westen an Ägypten und ans östliche Mittelmeer. Der Hermon im Norden fließt von Israel. Im Norden von Israel mit einer Höhe von rund 2100 Meter ist der höchste Berg Israels. Vom Hermon fließen Bäche und Quellen Richtung Süden und sammeln sich im Jordan, welcher den See Genezareth speist, und von dort weiter zum Toten Meer. Auf einer Höhe von rund minus 430 Meter unter dem Meeresspiegel, dem tiefsten Punkt der Erde. Für die 40 Kilometer von Jerusalem bis zum Toten Meer müssen rund 1200 Höhenmeter überwunden werden. Zwischen Jerusalem und dem Toten Meer befindet sich die judäische Wüste. Weiter Richtung Süden befindet sich der Negev. Im Süden von Israel befindet sich das Rote Meer und die Stadt Elat. Der Norden von Israel ist grün, der Süden ab Beersheba ist Wüstengebiet. Die meisten Menschen leben zwischen Jerusalem und Tel Aviv und dann entlang der Küste Richtung Norden bis Haifa und dann in die galiläischen Berge. Das Westjordanland wird in Ramallah von der Fatah regiert, wobei das Westjordanland in drei Zonen aufgeteilt ist. Das Westjordanland, wir kennen es auch alle, das befindet sich hier auf der östlichen Seite von Israel, ist in drei Zonen aufgeteilt. Es gibt die Zone A mit rund 18% der Fläche. Die Zone besteht aus den meisten großen Städten wie Ramallah, Jericho, Nablus, Jenin, Bethlehem und ist komplett unter palästinensischer Kontrolle. Die Zone B mit rund 20% besteht aus ländlichen Gemeinden und Dörfern und steht unter palästinensischer Regierung. Und die Israel, die hat militärisch die Hoheit in diesem Gebiet. Und die Zone C, das ist die flächengrößte, das ist ein dünn besiedelter Landstrich, besteht aus palästinensischen Dörfern und den israelischen Siedlungen und ist sowohl zivilrechtlich als auch sicherheitstechnisch unter israelischer Verwaltung. Hinweisschilder an den Straßen weisen auf die unterschiedlichen Zonen hin. Für israelische Staatsbürger ist zum Beispiel verboten, in die Zone A zu fahren. Unter Ariel Sharon, jetzt kommen wir zum Gazastreifen, wurde 2005 im Rahmen, das war immer der große Wunsch, Land gegen Frieden, der Gazastreifen von 21 jüdischen Siedlungen geräumt. Kurze Zeit später übernahm die Hamas gewaltsam die Regierung im Gazastreifen. Die Hamas wird vom Westen als Terrororganisation eingestuft. Die gemäßigtere Fatah, das ist die Regierung im Gazastreifen, verfolgt laut ihrer Verfassung von 1964 als Ziele die komplette Befreiung Palästinas, die Gründung eines unabhängigen demokratischen Staates mit vollständiger Souveränität über die palästinensischen Gebiete und Jerusalem als Hauptstadt, sowie die Ausrottung der ökonomischen, politischen, militärischen und kulturellen Existenz des Zionismus. Die Fatah bedient sich in der Vergangenheit auch terroristischen Mitteln, um diese Ziele zu erreichen. Also in der Verfassung von der Fatah wird klar gesagt, sie wollen Israel nicht neben sich haben. Sie wollen keinen Frieden mit Israel haben. Israel hingegen schreibt in seiner Unabhängigkeitserklärung: Wir reichen allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und zu guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe mit dem unabhängigen hebräischen Volk in seiner Heimat auf. Ein Jude ist nirgendwo auf der Welt sicher. Heute hieß es, die Empfehlung an alle Juden, die in der Türkei leben, geht aus der Türkei raus. Ein Jude, der in Berlin wohnt, ist heutzutage, wenn er mit der Kippa rumläuft, nicht mehr sicher. Und wenn ich in Tübingen mit einer Israel-Flagge rumlaufe, dann habe ich ein ungutes Gefühl. Israel ist das einzige Land auf dieser Welt, wo ein Jude in Sicherheit leben kann. Bis vor kurzem. Das Problem von dem jahrzehntelangen Konflikt hat Golda Meir, ehemalige Premierministerin von Israel, relativ einfach zusammengefasst. Mose schleppte uns 40 Jahre durch die Wüste, um uns an den einzigen Ort im Nahen Osten zu bringen, an dem es kein Öl gibt. Da habe ich schmunzeln müssen, als ich das Zitat gelesen habe. Das war aber nicht das, was ich meinte, nämlich das Zitat von ihr: Wenn die Araber ihre Waffen niederlegen, ist Frieden. Wenn die Juden die Waffen niederlegen, gibt es Israel nicht mehr. Wenn wir uns mit dem Konflikt näher beschäftigen, ich komme da auch nachher nochmal drauf, ich hoffe, meine Zeit reicht, ihr müsst mich einfach stoppen, wenn ihr genug habt. Ich bin da nicht böse damit mit euch. Wir kommen da nachher drauf, warum das so ist und dass es eigentlich kein Frieden in dieser Region geben kann. Und alle politischen Bemühungen seither scheinen ohne Erfolg zu sein. Und es erinnert mich an den Vers aus Zacharja 12, Vers 3. Ich lese den uns vor. Und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Wir kennen die ganzen Diskussionen und Friedensbemühungen. Es hat nichts funktioniert. In diesem Land gibt es keinen Frieden. Und der Krieg aktuell ist ein gewaltiger Krieg mit großen Ausmaßen. Aber davor waren ständig irgendwie Angriffe, Gegenmaßnahmen von Israel. Das Land kam seither nicht zur Ruhe. Und ich stelle mir oft die Frage, beziehungsweise habe mir das letztes Jahr im Zug, als ich durch Israel durchgefahren bin, habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich an diesem schmalen Küstenstreifen so besonders? Es ist heiß, es ist trocken und staubig. Auf der einen Seite ist Israel hochmodern und auf der anderen Seite stehen am Straßenrand Esel und Kamele. Warum kommt dieses Land nie zur Ruhe? Die Fahrweise arabisch, die Feste biblisch und die Einstellung zum Leben hier und heute, denn wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben. Wenn wir uns den Israel- und Nahostkonflikt anschauen, dann gibt es eine politische Sichtweise. Das ist die Sichtweise, wie sie uns in den Nachrichten gezeigt wird. Und dann gibt es noch auf der anderen Seite die biblische und die geistliche Sichtweise. Politisch lässt sich das Problem einfach erklären. Lösen lässt sich das Problem allerdings nicht. Wenn wir das Problem aus Sichtweise der Bibel betrachten, ist die Erklärung schwierig, die Lösung dafür einfach. Erster Mose 12. Da spricht Gott zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Abraham, das war auch so ein Mann. Der wurde von Gott berufen. Er lebte in irgendeiner Stadt im Irak und Gott sagt zu ihm, ich will mit dir was machen. Ich habe einen Auftrag mit dir vor. Ich schreibe mit dir und mit deinen Nachkommen meine Geschichte. Und Abraham, er ging darauf fort, verließ sein Vaterland, er glaubte Gottes Sendungswort, auch wenn er es nicht verstand. Du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Abraham wanderte entlang von bekannten Straßen von Norden Richtung Süden. In der Nähe von Sichem begegnet Gott dem Abraham und gab ihm die erste Zusage. Jetzt lesen wir in der Bibel Sichem. Und wir schlagen eine moderne Karte auf von Israel und suchen Sichem. Und wir werden feststellen, Sichem gibt es gar nicht. Und vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, oh, Sichem ist vielleicht gar nicht in Israel. Wenn wir an so ein Problem kommen, dann mache ich euch ganz arg viel Mut. Untersucht eure Bibel, wo gibt es Sichem noch? Und ihr werdet Josua finden, der bei der Landeinnahme nach Sichem gegangen ist, an den Berg Gerizim und Ebal. Und jetzt gucken wir in die moderne Karte von Israel und suchen den Berg Ebal und Gerizim. Und es dauert ein bisschen, weil das klein ist, aber wir finden die zwei Berge bei Nablus. Nablus ist im Westjordanland und das wurde für mich ein ganz arg besonderer Ort. Abraham ist, als er von Gott die Verheißung bekommen hat, war er in Sichem, dem heutigen Nablus, in der Nähe vom heutigen Nablus. Und Gott sagt zum Abraham, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, und er baute dem Herrn einen Altar. Abraham war im Westjordanland. Und wenn in den Nachrichten kommt, dass jüdische Siedler im Westjordanland provozieren und Siedlungen bauen, dann sind es die Menschen, die an der biblischen Verheißung festhalten und sagen, dieses Land wurde von Gott dem Abraham geschenkt und es ist unsere Verheißung, die wir haben. Wenig weiter lesen wir, es war zwischenzeitlich ein Konflikt zwischen den Hirten vom Lot und vom Abraham, wir kennen das alle. Lot hat sich dann für Sodom und Gomorra entschieden und Gott sagt zu Abraham, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Das war in Bethel. Jetzt Bethel, das finden wir vielleicht auch nicht so schnell, aber wenn wir ein bisschen weiter nachforschen, dann stellen wir fest, das war in der Nähe von Ramallah. Ramallah, was ist das? Westjordanland. Und Gott sagt im Westjordanland zum Abraham, schau nach Norden, nach Süden, nach Westen und nach Osten. Dieses Land will ich dir geben. Und das Interessante ist, in Vers 21, das ist eine gute Frage, das steht jetzt nur Vers 21. Gucken wir mal in Kapitel 17. Aber meinen Bund werde ich mit, also genau, da ging es jetzt um Ismael und um Isaak. Ismael hat von Gott den Segen bekommen oder die Verheißung, ich werde ihn segnen und werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Der Ismael, das war der Vater von den Arabern. Wir kennen die Geschichte. Und zu Isaak, dem Sohn der Verheißung, sagt Gott zu Abraham, aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Also Gott macht ganz klar, ich möchte mit Isaak die weitergehen. Den Ismael, den werde ich auch segnen. Aber ich möchte mit Isaak weitergehen. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Jakob bekommt an der gleichen Stelle wie der Abraham, nämlich auch in Bethel, eine ähnliche Verheißung von Gott, dass das Land, auf dem er liegt, ihm gehören wird. Und das ist auch das heutige Westjordanland, oder dort war er. Abraham, Isaak und Jakob waren Fremdlinge in dem verheißenen Land. Interessant ist, dass wir sowohl beim Abraham als auch beim Jakob lesen, beim Abraham, als die Sarah gestorben ist, kaufte er sich ein Stück Feld mit einer Höhle. Das war die Höhle Machpella. Er kaufte es von den dort ansässigen Menschen. Und auch der Jakob, der kaufte sich ein Stück Land in der Nähe von Sichem. Sichem kennen wir, das ist ein Begriff im heutigen Nablus. Als Jesus in Johannes 4 durch Samarien zog, kam er am Jakobsbrunnen vorbei. Wir kennen die Geschichte. Und das war Sichem. Das war der Ort, wo Jakob den Brunnen gebaut hat. Und es war der Ort, wo Josef begraben wurde. Und wenn ihr auf dem Berg Garizim steht, dann könnt ihr die Ausgrabung sehen, wo das Grab von Josef vermutet wird. Also wenn ihr in Israel seid, dann könnt ihr mit der Bibel nebenher laufen, weil alle Ausgrabungen hatten biblischen, oder viele der Ausgrabungen haben einen biblischen Ursprung. Wir befinden uns immer noch im ersten Buch der Bibel und haben anhand von nur zwei Personen gelesen, dass das Land östlich vom Mittelmeer dem Abraham und Jakob verheißen wurde. Wenige Kapitel weiter lesen wir, dass Gott dem Jakob einen neuen Namen gibt, Israel. Jakob hat 12 Söhne. Aus den 12 Söhnen wurden die 12 Stämme Israels. Und wir wissen, dass die Familienverhältnisse in Jakobs Familie ziemlich bescheiden waren. Keiner von uns lebt in solchen Verhältnissen. Und trotzdem sagt Gott, mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Ich möchte mit dir weitermachen. Und mir ist ganz arg wichtig, dass wir sowohl das biblische Israel als auch das moderne Israel nicht als unfehlbar hinstellen. Das soll kein blinder Fanatismus sein, wo wir Israel über alles stehen. Israel hatte in diesem Sommer, beziehungsweise bis zu dem Krieg, große Probleme mit ihrer Justizreform, wo tausende Menschen demonstriert haben. Israel ist ein ganz normales Volk wie jedes andere auch. Das hat Probleme, es gibt Probleme in den Familien und trotzdem hat Gott Israel erwählt. Eine Holocaust-Überlebende sagte zu mir, Gott hat uns als sein Volk erwählt, wir möchten aber ein ganz normales Volk sein. Und dann hat sie noch gesagt, als wir uns auf Gott verlassen haben, waren wir verlassen. Und in Jesaja 54, Vers 7, da sagt Gott, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. 54, Vers 10, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Diese Verheißung gilt dem Volk Gottes, Israel. Und es ist so eine große Verheißung für mich, weil ich weiß, Gottes Liebe und Gottes Gnade zu mir, zu uns, ist unendlich groß. Und ein Zeichen dafür ist das Volk Israel. Im Psalm 94, Vers 14, da lesen wir, denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, er wird sein Eigentum nicht verlassen. 40 Jahre führte Gott sein Volk durch die Wüste. Das verheißene Land, in dem Jakob und Abraham als Fremdlinge gelebt haben, musste durch Kampf eingenommen werden. Dort sind Menschen gestorben. Gott erkannte die Probleme im verheißenen Land. Dort lebten Völker, die andere Götter hatten. Und Gott sagt zu seinem Volk, ihr sollt alle Völker, auf die ihr trefft, komplett auslöschen. Das ist für uns heutzutage unvorstellbar, dass Gott es zu seinem Volk sagen kann, aber Gott macht seinem Volk klar, es ist keine leichte Sache. Wenn ihr die Völker leben lasst, dann werdet ihr irgendwann den Göttern nachlaufen. Ihr werdet irgendwann Frauen von den anderen Völkern nehmen, ihr werdet euch verheiraten, ihr werdet Kinder kriegen und ihr werdet mich vergessen. Gott ist aus diesem Grund so hart zu den anderen Völkern, weil er sein Volk schützen möchte. Die Sünde in unserem Leben, die zerstört uns, die macht Beziehungen kaputt, die zerstört unser Leben. Was möchte Gott? Gott möchte, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Und deswegen ist Sünde in unserem Leben nicht eine kleine Nebensache, sondern wir haben tagtäglich den Kampf in uns. Wir kennen die Geschichte von Josua und nach Josua kommt das Buch der Richter. Im ersten Kapitel von Buch Richter lesen wir von einigen Städten, welche das Volk Israel nicht erobert hat. Und da heißt es in dem Vers 18, Kapitel 1, Vers 18, doch nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz, ebenso Aschkelon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Auch hier ist interessant, hier wird Gaza erwähnt. Offensichtlich gab es den Ort Gaza schon, bevor Josua in das verheißene Land kam. Sie haben das Land nicht vollständig in Besitz genommen. Und die Konsequenzen dieses Lebens müssen sie im Buch der Richter tragen, rund 325 Jahre. Und Gott macht gleich am Anfang von dem Buch Richter seinem Volk eins klar. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sage, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Wenn hier Ewigkeit steht, Gott wird seinen Bund nicht brechen auf Ewigkeit, dann heißt es für mich, dass Gott zu diesem Bund steht. Wie geht die Geschichte weiter? Und die Söhne Israels wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Hethitern und den Amoritern und den Perizzitern und Hevitern und den Jebusitern und sie nahmen sich deren Töchter als Frauen und gaben ihren Töchtern deren Söhne und dienten ihren Göttern. Gott gebraucht Richter oder Heeresführer, um sein Volk zu befreien. Aber die Schuld war immer, dass Gott sein Volk bestraft hat, weil sie sich nicht an Gottes Gebote gehalten haben. Es ging dem Volk gut, dann kam ein feindliches Volk, hat Israel geschlagen, sie schrien zu Gott, er hat sie befreit und so geht es das ganze Buch Richter durch. Der wohl bekannteste Richter ist der letzte Richter, der Simson. Und wir wissen vom Simson, dass er oft nach Gaza gegangen ist, beziehungsweise in das Gebiet der Philister. Und die spannende Frage ist für mich nun, ob die Philister die heutigen Palästinenser sind und der Gazastreifen das frühere Philistergebiet. Der Name hört sich ja ähnlich an. Einen ersten Hinweis auf die Bewohner von diesem Gebiet erhalten wir wieder im 5. Buch Mose. Da heißt es, und was die Aviter betrifft, die in Dörfern bis Gaza hin wohnten, die Kaftoriter, die aus Kaftor ausgezogen waren, haben sie vernichtet und wohnten an ihrer Stelle. Ursprünglich wohnten dort die Aviter. Egal, es war ein Volk, die lebten dort. Und wir lesen weiter, dass ein Volk aus Kaftor kam und die Aviter von dort vertrieben hat. Auch da ist wieder, wir lesen Kaftor und können jetzt unsere Bibel nach dem Wort Kaftor durchsuchen Und da kommen wir in Jeremia raus, Jeremia 47, Vers 4, wegen des Tages, der kommt, um alle Philister zu vernichten und auch den letzten Helfer von Tyrus und Sidon auszurotten, denn der Herr vernichtet die Philister, den Rest, der von der Insel Kaphtor gekommen ist. Also Kaphtor, wir wissen nicht, was es ist, aber scheinbar nach Jeremia war es eine Insel. Dort wohnen also Menschen in dem Philistergebiet von der Insel. Und in Amos 9, Vers 7, da heißt es, seid ihr mir nicht wie die Söhne der Kuschiter, ihr Söhne Israels, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt und die Philister aus Kaphtor und Aram aus Kir. Wenn wir in Wikipedia Kaphtor eingeben, dann kommen wir ziemlich schnell auf die Insel Kreta oder auf Zypern. In Hesekiel 25 und Zephania 2, da werden die Bewohner dieses Gebiets als Kreter bezeichnet. Wir wissen, dass die Philister unbeschnitten waren. Als David seine Michal zur Frau haben wollte, was musste er machen? Saul sagte zu mir, besorge mir 100 Vorhäute der Philister. David besorgte ihm 200 Vorhäute. Diese Menschen waren nicht beschnitten. Araber zu der Zeit auf die Verheißung von Ismael bzw. auf Abraham, der Ismael, als er 13 war, beschnitten hat, waren beschnitten. Auch interessant, wir wissen, dass die Bundeslade, als sie von den Philistern im Kampf mitgenommen wurde, wurde sie in das Haus Dagons gestellt. Die Philister hatten mehrere Götter. Und der Wortstamm oder das Wort Philister kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie eindringen. Die Philister waren die ganze Zeit hindurch große Feinde von Israel. In unzähligen Geschichten wird uns der Kampf zwischen Israel und den Philistern beschrieben. Durch die Eroberung Israels durch Nebukadnezar verlieren die Philister an Bedeutung. Sowohl das Volk Israel als auch die Philister kamen in babylonische Gefangenschaft. Und dann lag das Land brach. Es kamen mehrere Herrscher über dieses Land, aber so wirklich was anfangen konnte eigentlich keiner mit dem Land was. 70 nach Christus, als die römische Besatzung Jerusalem zerstört hat und die Juden in alle vier Himmelsrichtungen zerstreut wurden, da wollte der Hadrian die völlige Erinnerung an Israel auslöschen. Jerusalem heißt nicht mehr Jerusalem, sondern Alia Capitolina und das Land Philistea. Die Römer, die wollten die Feinde von Israels gebrauchen, dass keiner mehr an das Land Israel denkt. Und Philister, das waren große Feinde von Israel. Und seit 70 nach Christus heißt dieser Landstrich Philistea oder Palästina. Durch die Jahrtausende hindurch stand Gott zu seinem Wort. Er hat mit Israel einen ewigen Bund geschlossen. Dieser Bund hört mit dem Alten Testament nicht auf. Durch all die Jahrtausende hindurch wollten Völker Israel auslöschen. 6 Millionen Juden wurden durch die deutsche Vernichtungsmaschine umgebracht. Warum hat ein Volk solch großen Hass auf das Volk Israel? Auch das kann nur biblisch erklärt werden. Seit der Erwählung Gottes gebraucht Satan Menschen und Völker, um diese Erwählung zu zerstören. Das Herz vom Pharao war verstockt. Gott hat so viel Wunder im Land Ägypten getan und der Pharao erkennt es nicht. Und heute sind Herzen der Menschen verstockt und sie erkennen nicht, dass hinter Israel der lebendige Gott steht. Seit der Erwählung Gottes gebraucht Satan Menschen und Völker, um diese Erwählung zu zerstören. Egal ob Muslime oder Christen, wir sind alle schuldig geworden. Wir sind alle schuldig geworden und haben alle versagt, nicht zuletzt, weil wir dachten, dass die Juden unseren Messias ans Kreuz gebracht haben. Ich habe in den letzten Tagen von zwei wiedergeborenen Christen den Satz gehört, naja, vielleicht bestraft sie Gott, weil sie unseren Messias umgebracht haben. Und der Satz ist aber nicht unüblich. Und der Satz, der macht mich ganz arg traurig. Und ich stelle mir die Frage, wenn ihr das Alte Testament nicht lesen wollt, dann ist es so. Aber im Neuen Testament sagt Paulus im Römer 11, Vers Kapitel 10 und 12, Römer 11, Vers 10 bis 12, und das ist mir ganz arg wichtig. In Bezug auf Israel: Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch den Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Wie schwer muss das für Jesus gewesen sein? Wir haben ganz am Anfang von der Liebe gehört, von der Liebesbeziehung. Jesus kommt in das Seine und er wusste von Anfang an, dass das Seine ihn nicht annehmen wird. 30 Jahre, 35 Jahre, jeden Tag macht sich Jesus bewusst, ich habe einen Auftrag an diesem Volk und sie werden mich nicht annehmen. Jesaja kommt in Kapitel 53 zu dem Schluss: Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Gott hat ihn bestraft, deswegen hängt er am Kreuz. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, was eigentlich gewesen wäre, wenn Israel ihren Messias erkannt hätten? Die Weltgeschichte wäre eine andere gewesen. Das ist vielleicht eine Frage, die man sich nicht stellen muss. Aber ich weiß, wenn Israel ihren Messias erkannt hätte, dann wäre ich Heide und ich wäre verloren. Für ewig. Durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden. Und für uns macht es den Eindruck, als ob Gott sein Volk vergessen hat. Aber Gott schreibt die Geschichte weiter. Wo wären wir, wenn wir die Gnade Gottes nicht kennen würden, die Vergebung unserer Sünden, die Hoffnung auf das ewige Leben? Und dann noch die spannende Frage zum Schluss zum modernen Israel. Die beantwortet uns auch Römer 11. Da heißt es: Ich sage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Also wir können sagen, okay, es gab das Alte Testament, Israel, biblisch alles in Ordnung. Dann kam Jesus, dann kam die Zerstreuung und dann kam die Gemeinde. Und ab dem Zeitpunkt der Gemeinde hat Israel für uns eigentlich keine Bedeutung mehr. Als Paulus den Römerbrief geschrieben hat, da war bereits Jerusalem zerstört und die Juden in der Zerstreuung. Und Paulus schreibt: Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. Gott hat sein Volk nicht verstoßen und Gott schreibt seine Geschichte mit dem Volk Israel weiter. Noch einmal Hesekiel 41, das ist jetzt auch eine Überraschung, weil ich nicht weiß, was da kommt. Vers 13 bis 14. Ah, das hört sich jetzt interessant an. 41, Hesekiel 41, 13 bis 14. Aha. Das ist so ein klassischer Kopierfehler vielleicht. Ah, guck mal hier, da steht's. Ich habe es dazu geschrieben. Aber das ist wahrscheinlich tatsächlich Jesaja. Es tut mir leid, Hesekiel stimmt nicht, aber ich lese uns den Text vor. Da heißt es, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht, fürchte dich nicht, ich helfe dir, fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israels. Ich helfe dir, spricht der Herr und dein Erlöser, der Heilige Israels. Wir erleben in Deutschland gerade einen ganz stark aufkommenden Antisemitismus, sowohl von pro-palästinensischen Gruppen als auch von der rechten Szene. Wie positionieren wir uns als Christen zum Volk Gottes zu Israel? Ich für meinen Teil bin der Überzeugung, dass ich mit Israel die Ewigkeit verbringen werde. Für mich ist Israel ein Teil der Gemeinde. Paulus bezeichnet das Volk Israel als Olivenbaum, in welchem wir Christen aus den Nationen eingepfropft sind. Auf der Seite Israel, wie sieht das konkret bei mir aus? Als der Konflikt losging, war für mich die Frage, für was bete ich denn jetzt eigentlich? Und ich habe mich schwer getan, weil ich nicht weiß, was richtig ist. Und mir hat dann die Aussage geholfen, dass Gott seinem Volk die Augen öffnen soll. Wisst ihr, solange sich Israel noch aufs Iron Dome verlässt und auf den israelischen Geheimdienst und auf den Sicherheitsapparat und auf die Politik, dann vertrauen sie immer noch auf Menschen. Israel hat den lebendigen Gott im Hintergrund. Und Gott möchte sich seinem Volk zeigen. Und mein erstes Gebet ist, dass Gott seinem Volk die Augen öffnet. Wir denken an die Entführten im Gazastreifen, an die Kinder, an die Frauen, an die Männer, an die Alten, die dort sitzen und nicht wissen, wie lange sie noch dort sind, ob sie überhaupt überleben und was ist, wenn sie rauskommen. Ich möchte an die Soldaten denken, die alles andere machen möchten, wie kämpfen. Ein Freund von mir, der wohnt in Stuttgart, der war, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber er war schon mal in einem Gaza, in einem Häuserkampf drin. Der ist verheiratet, erwartet das zweite Kind, der hat seine Koffer gepackt und ist nach Israel geflogen. Seine Frau bleibt hier in Deutschland. 300.000 Reservisten haben sich berufen lassen und es zeigt uns die Dimension. Und ich möchte für die Soldaten beten, dass Gott sie umgibt, dass Gott ihren Rücken stark macht und dass Gott ihnen hilft. Und was mich ganz arg auch beschäftigt, das ist die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Wir können uns das nicht vorstellen, wie es dem Volk geht, den Menschen dort, das Leid und die Nöte, die sind groß. Und ich möchte, dass auch ihnen die Augen geöffnet werden. Und dass sie erkennen, dass es auswegslos ist, gegen diesen Gott zu kämpfen, der hinter Israel steht. Es ist ausweglos, gegen Israel zu kämpfen. Wir dürfen für die Situation beten, die sich zuspitzt, dass Gott einfach seine Hände über allem hält und dass Gott sich in der Situation verherrlicht. Wir dürfen für unsere ganzen Politiker bitten, egal, ob es die Deutschen sind oder die Amerikanischen oder sonst wer, die heute sagen, heute bin ich Israelit, heute bin ich Jude, dass sie das auch noch in 2 Wochen sagen. Ich freue mich ganz arg, dass Deutschland so hinter Israel steht. Selbst unser Bundeskanzler, als er abfliegen wollte, ist noch mal komplett in Israel auf den Boden gegangen, gestern Abend.
Das ganze Flugzeug wurde geräumt, weil es war Raketenalarm, die mussten alle raus, mussten sie alle auf den Boden.
Und der deutsche Bundeskanzler liegt in Israel auf dem Boden.
Nein, den Bundeskanzler haben sie extra in ein gepanzertes Fahrzeug rein.
Also gut.
Alle Bilder gesehen.
Aber
die anderen lagen auf dem Boden.
Ich möchte für unsere Regierung bitten, dass sie auch mit den ganzen antisemitischen Probleme, die wir in Deutschland haben, dass sie die angehen und dass sie das auch verurteilen weiterhin und dass sie weiterhin hinter Israel stehen. Und wie gesagt, für mich ist das Schweigen das Schlimmste. Vielleicht kennen wir uns mit Israel nicht so gut aus und vielleicht hat der Abend jetzt nicht eure Erwartung gefüllt, weil ich euch nicht erklären konnte, warum das passiert ist, oder ich konnte auch euch keine heilsgeschichtlichen Einblicke in das ganze Thema geben. Aber ich möchte einfach, dass ihr euch mit Israel beschäftigt. Ich habe hier ein relativ neues Buch, das Lass das Land erzählen. Das ist ganz arg interessant, weil da eben die ganzen biblischen Stationen auf das heutige Israel nochmal übertragen werden. Es gibt so viel gute Literatur. Es gibt auch auf YouTube ja, Menschen, die sich mit Israel auskennen. Informiert euch bitte einfach über die Situation. Und wo es euch möglich ist, steht bitte hinter Israel. Geht offen ins Gespräch. Aber das ist einfach mein Wunsch, dass wir Israel in unserem Herzen tragen. Und dass wir nicht nur jetzt betroffen sind, solange sie in den Nachrichten ist, sondern dass Israel für uns ein Gebetsanliegen wird oder ein Gebetsanliegen ist. Ja, ich bin für meinen Teil fertig. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch ein bisschen ermutigt, an dem Thema Israel weiterzumachen. Wenn ihr eure Bibel lest, einfach auch immer mit dem Blick Israel. Wenn ihr Nachrichten guckt, lasst euch keine Angst machen von dem, was passiert. Wir haben Gott, der hinter seinem Volk steht und der auch auf uns aufpasst. Und lasst uns einfach in dieser Welt Licht und Zeugnis sein. Amen.